Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni. Mein Name ist Stefan Teuxdorf. Herzlich willkommen beim Podcast hier auf www.büso.de. Ich habe bei mir am Telefon Rainer Apel, der als Korrespondent für Executive Intelligence Review und die Neue Solidarität vor Ort war in Karlsruhe bei einem vielleicht denkwürdigen, geschichtsträchtigen Tag bei einer Verhandlung des Bundesverfassungsgerichtes. Rainer, vielleicht gibst du uns erstmal einen kurzen Einblick darum, worum es eigentlich ging und was sich an dem Tag abgespielt hat.
Ja, man muss zunächst mal ein bisschen zurückgehen. Im vergangenen Jahr wurden ja etliche Klagen eingereicht beim Bundesverfassungsgericht gegen erstens den zu gründenden Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM und zweitens gegen die sehr umfangreichen Aufkaufaktionen, mit denen die EZB nach der Übernahme durch den neuen EZB-Präsidenten Mario Draghi im Jahr zuvor bereits dann zweimal 500 Milliarden Euro einfach an Banken vergeben hat zur Flüssighaltung des Finanzwesens. Von diesem Geld ist ja nichts in die Realwirtschaft geflossen, aber das mal beiseite gelassen. Allein, dass die EZB sich anmaßt, also über weit bisheriges Maß hinaus diese hunderte von Milliarden Dollar zu geben, weil die Banken danach geschrien haben. Das hat eben aus guten Gründen viel Unmut erregt und einige der Klagen sind eben dann auch hierzu speziell eingereicht worden. Ich muss sagen, es sind unter den Klägern ja einige, die mehrfach geklagt haben, schon in früheren Jahren, darunter die vier sogenannten Euro-Professoren Hankel, Nörling, Stahlbarty und Schnachtschneider. Aber auch die Partei Die Linke hat mehrfach geklagt und dann einige andere Klägergruppen wie die verschiedenen Familienunternehmen, Demokratie Jetzt, Europolis und verschiedene andere sind auch unter den Klägern. So, die Klagen waren letztes Jahr verbunden mit mehreren Eilanträgen, die dann für die Sitzung des Verfassungsgerichts im September, Anfang September vorgelegt wurden. Und damals ging es darum, durch die Eilanträge von vornherein zu verhindern, dass die Bundesrepublik dem ESM zustimmen konnte, ehe das Gericht gründlich in die Sache hineingeschaut hätte. Und das hat aber leider das Verfassungsgericht damals abgelehnt, hat vorab grünes Licht gegeben für ESM und damit auch für die EZB-Aktion. Zum Glück ist keine weitere dritte diesen beiden Aktionen gefolgt, aber es lag in der Luft, dass Draghi so etwas machen würde. Also insofern war es eine schlechte Entscheidung letztes Jahr, aber es war dann der Hinweis darauf, wir werden, sagten die Richter, im nächsten Frühjahr eine längere Anhörung, intensivere Anhörung veranstalten zu den Themen ESM und EZB. Und das hat jetzt stattgefunden am 11. und 12. Juni ist sehr stark beachtet worden. Es waren ja über 120, vielleicht 130 Journalisten dort, international, also nicht nur aus Deutschland und Europa. Und dem Thema ist auch viel Aufmerksamkeit gewidmet worden, weil eins ist klar, wenn irgendwo Nein gesagt wird zu diesen gesamten europäischen Eurozonen-Rettungspaketen, wie in Deutschland, dann ist es nicht mehr zu machen, weil Deutschland ist der größte einzelne Beitragszahler für diese Programme mit etwa 27% jeweils. Und wenn der Geld aus Deutschland oder die Zusagen aus Deutschland nicht dabei sind, dann klappt das alles nicht. Darauf hatten ja die Kläger mit dem schon mal erwähnten Eilantrag im letzten Herbst gehofft, dass es gestoppt werden könnte, aber es wurde leider nicht gestoppt. Nun, jetzt sind wir hier bei den Anhörungen und die Anhörungen in der Tat waren sehr interessant, weil gleich zu Beginn, als dann die Klagevertreter das Wort erhielten, wurde eigentlich der Punkt gemacht, dass es gar nicht so sehr um die verschiedenen einzelnen Aktivitäten und Interventionen der EZB und des EFSF, des Vorläufers des ESM geht, wie auch des ESM und andere Programme, die zur Euro-Rettung unternommen wurden. Im Grunde geht es darum, ob hier eine Grundentscheidung getroffen werden kann, einerseits für die Bürger und für die Demokratie, gegen die europäischen Institutionen und gegen die Banken. Und das hat sehr schön auf den Punkt gebracht Dietrich Moorswijk. Er ist der Rechtsvertreter, ein Rechtsprofessor, der den CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler bei der Klage in Karlsruhe vertritt. Und der sagt in seinem Plädoyer ganz, ganz direkt, wir haben hier heute einen historischen Moment, und er hofft, dass das Gericht sich dessen bewusst ist, weil hier kann nach den Anhörungen immer eine Entscheidung getroffen werden, die vielleicht die wichtigste überhaupt ist, die das Bundesverfassungsgericht jemals in den letzten paar Jahrzehnten und auch für die kommenden Jahrzehnte treffen könnte. Und es geht eben im Prinzip darum, ob Politik gemacht wird für den Bürger, dessen Rechte durch die Demokratie, sprich durch die Verfassung wie das Grundgesetz, garantiert sind, oder erleben wir ständig Aktionen, die über das Recht hinaus, außerhalb des Rechtes und völlig undemokratisch von Institutionen wie EZB, Eurozone, EU-Kommission, die ja in keiner Weise demokratisch gewählt sind, oder erleben wir, dass diese Seite sich durchsetzt. Und er sagte, wir haben eben hier wir sind an einen Punkt angekommen, wo eine klare Entscheidung getroffen werden muss. Das Gericht hat ja wiederholt in der Vergangenheit entschieden, im Sinne von ja, aber, hat immer zugestimmt, der Politik immer grünes Licht gegeben, aber ein gewisse Warnzeichen aufgestellt. Dies ist nicht mehr hinreichend. Wir müssen jetzt endlich ein Ende der Ja-Aber-Entscheidung und ein klares Nein erleben. Und sagte, ich bin mir bewusst, dass natürlich eine Entscheidung des Gerichts in diese Richtung, nämlich Nein für weitere unkontrollierte Rettungsaktionen, dass ein Nein des Gerichts natürlich Entsetzen auf den Finanzmärkten auslösen würde. Aber hier muss eine klare Trennlinie gezogen werden. Entweder geht es um die Demokratie oder es geht um die Interessen der Finanzmärkte. Und wenn die Politik und die Gerichte sich den Banken unterordnen, dann ist mit der Demokratie vorbei. Hier ist eine klare Trennlinie zu ziehen, und er hofft, dass die Entscheidung des Gerichts dann nach den Anhörungen eben auch so erfolgt. Man muss hinzufügen, die Entscheidung wird nicht sofort getroffen, wahrscheinlich nicht einmal vor den Bundestagswahlen Ende September, sondern erst im späteren Verlauf des Herbstes, vielleicht nicht einmal vor Jahresende. Das sagen beide Seiten, Vertreter beide Seiten, mit denen ich gesprochen habe. Es wird nicht erwartet, dass also vor der Bundestagswahl eine Entscheidung, ein Urteil kommen wird. Ja, und der zweite Punkt, den ich machen wollte, Stichpunkt Demokratie. Moorswijk hat selbst den Begriff Diktatur hier nicht gebraucht, aber trotzdem waren seine Worte ja sehr klar. Sehr pointierter waren dann auch zwei Ausführungen weiterer Vertreter der Klageseite, nämlich von Andreas Fiesan, einem Professor aus Münster, der Die Linke dort in Karlsruhe vertritt, und von Markus Kerber aus Berlin. Er spricht für die Vereinigung Europolis, die ein anderes Europa will, was sich nicht in Bailouts und Bail-ins auf Kosten von Steuerzahlern und Kontoinhabern verliert, mit einem konservativ zugeschnittenen, aber sehr interessanten Europa-Konzept. Beide, Fiesan und Kerber, haben angegriffen die Argumentation der Regierungsseite und der Euro-Seite und der EZB, die ständig in verschiedenen Variationen immer mit dem einen Punkt kommen, nämlich dass wir haben hier angeblich eine Krisensituation, eine außerordentliche Notstandssituation, in der wir reagieren müssen. Hätten wir es nicht getan, dann würde der Euro auseinanderfallen, und man muss eben da auch intervenieren, auch wenn die rechtliche Grundlage dafür nicht gegeben ist und auch wenn die demokratischen Prozeduren so nicht eingehalten werden können. Beide Vertreter, also Fiesan und Kerber, haben hierzu gesagt, das führt uns zurück zu Carl Schmitt, dem berüchtigten Juristen, der ja einer der Wegbereiter war für die Rechtfertigung der Machtübernahme durch die Nazis, das Ende der Weimarer Demokratie. Und Fiesan und Kerber haben gewarnt, dass das Gericht diesen Argumenten nicht folgen sollte, weil das wäre der Weg in den Abgrund. Also man sieht sehr klare Worte auch von der Seite der Kläger. Und man muss wirklich nun sehen, wie die Richter damit mit umgehen.
Das ist natürlich harter Tobak, Carl Schmitt anzuführen. Ich habe es interessanterweise vor kurzem in dieser kleinen Schrift von Stefan Hessel gefunden, Empört euch. Da nennt er das im Rückblick auf das, womit sich die französische Resistance in den 40er und späten 30er Jahren, also in den 40er Jahren eigentlich beschäftigt hat. Er bezeichnet das als die Diktatur der Sachzwänge. Also darunter gehört ja durchaus, also einerseits die von dir gerade angeschnittenen Notstände, und ich glaube, jeder erinnert sich, gerade im Fall vor Griechenland, erst hieß es nein und dann mitten in der Nacht heißt es dann ja. Und das ist ja mehrmals geschehen. Aber das betrifft natürlich auch andere Punkte. Also Diktatur der Sachzwänge heißt ja dann zum Beispiel auch, naja, bestimmte Dinge können wir einfach nicht tun, weil das Geld nicht da ist. Hier muss gespart werden, das muss geschehen aus den und den objektiv bestehenden Zwängen, die in der von uns angestrebten Neuordnung, also das heißt durch Glass-Steagall und also das Kreditsystem dann auf dem Wege durch das Trennbankensystem so ja nicht mehr bestehen würden. Das scheint jetzt natürlich sehr, sehr weit weg zu sein. Ich frage mich eigentlich gerade, ist nicht die Tatsache, dass die Entscheidung des Gerichtes so spät kommen wird, auch eine interessante Situation, in der sich die Parteien, also die anderen Regierungsparteien und auch die Opposition im Bundestag jetzt befindet? Denn irgendwie müssen sie sich ja dazu auch wahrscheinlich positionieren, denn da herrscht jetzt eine gewisse Unwägbarkeit dessen, was da kommen wird.
Naja, generell, das wird gesagt, eigentlich von den Vertretern der Klageseite wie auch der beklagten Seite, von beiden Seiten wird eigentlich gesagt, dass es ist so, wie das Gericht sich bisher verhalten hat, und es ist ja ein Gericht innerhalb des bestehenden Systems, nicht zu erwarten, dass ein Nein, also beispielsweise wie es Muswig ja gefordert hat, kommen wird. Es wird dann es wird ein Ja kommen in irgendeiner Form, aber mit einigen Klauseln, mit einigen Restriktionen. Diese Klauseln können durchaus weitergehen. Das haben wir erlebt, überraschenderweise im Lissabon-Urteil, also im Urteil des Verfassungsgerichtes zum Lissabonner Vertrag im Juni 2009, also ziemlich genau vor 4 Jahren. Da wurden also einige Wegmarken aufgestellt, die doch großen Unmut ausgelöst haben, denn auf der Bankenseite, weil seitdem wird immer wieder argumentiert, ja, die Deutschen mit ihren parlamentarischen Prozeduren, wir haben eben hier manchmal innerhalb von Stunden oder noch weniger Entscheidungen zu treffen, und da können wir nicht warten, wochenlang, bis das Parlament endlich seine Meinung gebildet hat. Wir müssen hier entscheiden, und das ist eine Sache, die ist natürlich hinderlich. Es wäre kein klares Nein, aber trotzdem extrem hinderlich für diejenigen, die hier die Gelder der Steuerzahler ohne deren eine Mitstimmung verteilen wollen, oder im neuen Modell das BLN, die Konten der Kontoinhaber erstmal leerräumen wollen und dann mit dem Versprechen, wir füllen das dann irgendwann, wenn es uns besser geht, wieder auf. Also diese Leute könnten dann nicht so ohne weiteres verfahren, wie es bisher gelaufen ist. Und es war ja auch so, dass man auf der Seite der Bundesregierung und auch auf Seiten der EZB doch relativ vorsichtig sein musste, um nicht die Richter zu unnötig aus ihrer Sicht zu provozieren. Man muss also durchaus feststellen, dass die Richter in den Anhörungen doch eine Reihe von sehr tiefgreifenden und intelligenten Fragen und Nachfragen gestellt haben, so dass dann also auch die Vertreter der Bundesregierung, des Bundestages, der Bundestagsmehrheit, die ja immer zustimmt, und aber auch der EZB doch kräftig ins Schwitzen gekommen sind. Zum Beispiel kann ich mal erwähnen, der Bundesrichter Hube hatte dann mal nachgefragt, da war der Professor Mettesheim, einer der Vertreter der Bundesregierung, der ja sich ausgelassen hat über die besonderen Bedingungen, die heute herrschen für die europäische Politik, wo denn der Huber nachfragte, ja, wo bleiben denn eigentlich die Menschen in ihrem Plädoyer? Von den Menschen habe ich wenig gehört, und ich dachte schon immer, der Staat wäre für die Menschen da und nicht die Menschen für den Staat. Vielleicht können Sie das nochmal spezifizieren. Und das hat dann Mettesheim vermieden, und der Richter musste dann mehrfach nachfragen. Auch eine weitere Bundesrichterin hatte bei der EZB mal eine Frage, ja, Sie sagen ja, Ihre Programme sind also diesmal an strikte Konditionen gebunden. Insofern sind ja die Gelder, die vergeben werden, mit keinem Risiko für den Steuerzahler behaftet. Aber zu diesen Konditionen, da machen Sie ja im Grunde auch mit. Sie sitzen ja als EZB auch in der Troika, die ja die Konditionen setzt für die Krisenländer. Also vielleicht können Sie das ein bisschen näher erläutern. Und was, fragte sie nach, sind eigentlich die Kriterien, nach denen Sie dann entscheiden, zu welchem Preis diese Staatsanleihen der Krisenländer aufgekauft werden durch die EZB? und dann später wieder verkauft werden. Also da blieben in vieler Hinsicht die Fragen unbeantwortet. Und es zeigt eigentlich, das Potenzial im Gericht für eine Nein-Entscheidung, eine klare Nein-Entscheidung wäre da. Nur wie gesagt, die Richter haben sich diesmal die Sache ebenso offen gehalten wie letztes Mal. Und man muss leider befürchten, also zumindest aus dem Verfahren heraus, selbst, dass keine klare Nein-Entscheidung getroffen werden kann. Andererseits, wenn der Druck in der Öffentlichkeit wächst, dann lässt sich doch vielleicht etwas ändern daran. So war es ja im Grunde auch 2008, 2009, als eine breite Mobilisierung stattfand. Die Büsow hat ja damals auch in Schlüsselpositionen an dieser Mobilisierung teilgenommen gegen den Lissabonner Vertrag. Und dann musste das Gericht dem Rechnung tragen und hat doch eine Entscheidung getroffen, die nach wie vor also als Wegmarke für Entscheidungen gilt und auf die auch immer wieder Bezug genommen wird von Kritikern, dass das Gericht die Maßstäbe, die es damals gesetzt hat, im Lissabonner Urteil, dann auch beachten soll und nicht dahinter zurückfallen darf, also allenfalls vorwärts schreiten muss. Also nochmal zusammengefasst, durch eine breite öffentliche Mobilisierung, in dem eben diese Themen auf die Tagesordnung kommen, des alltäglichen politischen Geschäfts, kann sich eben die Lage doch so weit verändern, dass sowohl die Politik wie auch das Bundesverfassungsgericht ihre Meinung ändern und ändern müssen. Es ist übrigens so, das sagten Vertreter der Klageseite, also wie Schachschneider und andere, Professor Schachschneider und andere, dass das Gericht muss immer im Auge behalten. Es ist ja die letzte Institution, an die sich ein Bürger noch wenden kann hier in Deutschland, wenn er seine Rechte gesichert haben will gegen die Übergriffe von Seiten der EU, der Eurozone oder der EZB. Und der Bürger darf von dem Gericht nicht im Stich gelassen werden. Das ist die Mahnung der Kläger an das Gericht. Wir werden, wie gesagt, sehen, ob die Richter diesem Anspruch nachkommen oder ob sie darunter zurückfallen.
Auch wenn das jetzt vielleicht ein gewisser Umschwung ist, ich glaube, eine Sache lohnt sich doch noch kurz mal anzuschneiden. Und zwar, hier die Stadt wird jetzt vorbereitet, der Barack Obama wird ja hier zu Gast sein, oder ist vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht. Nun hat sich ja mit dem Spionageskandal eine interessante Lage entwickelt. Ja, die Lage, also die einer der Senatoren ist schon explodiert letzte Woche. Dann gab es also diverse Anhörungen, wo wirklich klar wird, also hier ist eine gewisse Grenze durchschritten. Ja, das Wort, wir haben es ja auf der Webseite, glaube ich, berichtet, Stasi, Vorwürfe in Richtung, hier wird also Stasi-Aktivität durchgeführt. Also ich sage das nur deswegen, man kann ja jetzt doch schon mal drüber nachdenken. Es gibt da so zwei Optionen. Der Herr LaRouche hat am Wochenende davon gesprochen, dass in der Situation wie der jetzigen, der Obama, das war bei seinem Webcast am Freitag, dass Obama entweder rausfliegt, weil sich tatsächlich patriotische Kräfte finden, denen klar wird, wo das Problem herkommt. Oder es geht eben in Richtung einer offenen Diktatur in den USA. Wenn der natürlich nicht mehr im Amt bleiben sollte, also Herr LaRouche hat sehr oft den Punkt gemacht, jetzt in der letzten Zeit, Geschichte entwickelt sich nicht linear, es finden Dinge statt, die eben aus dem normalen Erklären nicht einfach linear ableitbar sind. Wenn also so etwas passiert, sich die Lage also vollkommen ändert und vielleicht sogar dieses Glass-Steagall-Gesetz in den USA durchkommt, wie wären denn deine Gedanken dazu, in welchem Umfeld dann eine solche Entscheidung fällt, in welchem Umfeld dann ein Bundestagswahlkampf stattfindet und überhaupt, was sich da in Deutschland ändert? Also das würde ich gerne noch als Frage noch mit dranhängen an unser Gespräch.
Ja, da kann sich sehr viel ändern, nicht zuletzt wegen des bereits von dir erwähnten Glass-Steagall-Gesetzes, was ja dann ein Stück Bankengeschichte der letzten paar Jahrzehnte auf einmal entwerten würde, denn die europäischen Banken, Deutsche Bank und andere könnten nicht mehr so weitermachen wie bisher. Da wäre also wirklich Schluss mit lustig, um es mal so auszudrücken, weil auch die großen Banken haben ja einen Großteil ihrer Gewinne in den letzten Jahren eingefahren auf dem amerikanischen Markt. Und wenn der amerikanische Markt dicht ist für solche Aktionen, wieder an strikte Glass-Steagall, also Trennbankenregelung gebunden ist, dann ist hier eine große Änderung. Also da wird sich einiges an Turbulenzen auftun. Man muss auch sehen, Obama ist im Grunde ein ständiger Mitspieler dieser Euro-Rettungspakete. Obama und sein Finanzminister Geithner sind ja ständig am Telefon mit ihren europäischen Kollegen, also Obama mit Frau Merkel, Geithner mit Wolfgang Schäuble, um ihnen klarzumachen, das geht so nicht, ihr dürft nicht länger zögern, ihr müsst jetzt die Gelder bereitstellen. Bankenkrisen in Europa betreffen uns in USA direkt, das ist dann die andere Seite, dass dann die amerikanischen Investmentbanken ja an dem diesem Riesengeschäft natürlich auch teilnehmen, der Europäer auf ihrem eigenen Markt. Da ist also ein ständiges Interesse von Obama da gewesen, dass diese Rettungsaktionen auf Kosten der Steuerzahler, er hat ja selber in Fortsetzung der Bush-Politik etliche dieser Aktionen auch mit genehmigt, im Umfang von mehreren 100 Milliarden Dollar jeweils, mehrere dieser Rettungspakete. Also Obama ist ein ständiger Mitspieler dieser Euro-Rettungspolitik und wenn Obama neutralisiert wird oder möglicherweise das Amt sogar verlassen muss, das kann man gar nicht ausschließen, dann tritt hier eine entscheidende Veränderung ein. Und es ist natürlich so, das Verfassungsgericht ist nicht so unabhängig, wie es sich darstellt. Natürlich sind die Richter in ständigem Kontakt mit Institutionen, mit Experten, mit der Bundesregierung, mit den Parteien, mit der Europäischen Kommission, mit dem Europäischen Gerichtshof und so weiter. Und jede Änderung, jede größere strategische politische Änderung und Glass-Steagall in den USA wäre so eine und auch schon ein Amtsrücktritt oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Obama wäre so eins. Eine Entscheidung, dann wird sich das sofort bemerkbar machen. Das wird also die Kräfte, es gibt ja welche, in allen Ländern, die gegen die geltende Politik sind, ermutigen, stärker nach vorne zu pushen. Und wir würden erleben eine Änderung der Politik, die dann auch natürlich zurückwirkt auf solche Dinge wie ESM oder ECB. Man könnte sogar sagen, im besten Falle würden die Änderungen so schnell erfolgen, dass gar keine Entscheidung des Verfassungsgerichts mehr notwendig wäre, weil die Änderungen dann schon ohne das Gericht erfolgen würden. Ist also durchaus sehr positiv zu sehen, diese Entwicklung. Ich kann hinzufügen, ich habe vor kurzem ja auch mehrere Gespräche in Berlin geführt mit durchaus hochrangigen Mitgliedern der Regierung und anderen Institutionen. Man ist sich also dort, wo Leute ein paar mehr Informationen haben als der Normalbürger oder das, was unsere Zeitungen hier wiedergeben. Man ist sich also da durchaus im Klaren, dass Obama erhebliche Probleme hat und viele Leute werden das im Hinterkopf haben, wenn er in Berlin auftritt. Man will wissen, da spricht ein Präsident, dessen Stuhl bereits zu wackeln beginnt und der Vergleich mit dem Watergate, was damals Nixon zum Rücktritt, Watergate-Skandal, der Nixon zum Rücktritt veranlasst hat, wird also durchaus gemacht oder, wenn man es den Vergleich macht, durchaus so gesehen.
Ja, ich finde dazu eigentlich immer sehr interessant, wie damit umgegangen wird. Denn vor ein paar Wochen erinnere ich mich, eine Sendung gehört zu haben im Deutschlandradio, glaube ich. Und da war also ein Experte von einer Universität, via Telefon, der dazu gefragt worden ist, ja, es gibt jetzt also diverse Vorwürfe, dass das geschichtliche Beispiel von Nixon wird hervorgezogen und er hat sich dann also eine solche Mühe gegeben, sehr akademisch auseinanderzusetzen, warum Nixon und Watergate also was völlig anderes ist und überhaupt nichts mit heute zu tun hat, dass man schon fast lachen musste, ja. weil der, naja, also wenn sich Leute so sehr ins Zeug legen und so anstrengen müssen, dann kann man jetzt in der deutschen Presselandschaft doch aufmerksam werden und überlegen, ja, wenn die sich so ins Zeug legen, dann scheint es ja doch was zu geben, was da vielleicht dran ist. Also Rainer, ich hoffe, dass wir da in Kontakt bleiben. Ich möchte noch sagen, dass für diejenigen, die also Fragen haben zu diesen in unregelmäßigen Abständen, aber regelmäßig aufgenommenen Podcasts, dass sie die auch schicken können, am besten an radio@byso.de. Und wir würden die auch natürlich entsprechend weiterleiten. Wir haben ja nun diverse Gäste schon gehabt. Also vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.